Gestern Abend sprach ich über den Abfall, über das Kaltwerden der Liebe in vielen Gläubigen. Ich möchte heute Abend nicht über die Vorzeichen des wiederkommenden Christus sprechen, sondern über den Endkampf, über die Stunde der Finsternis, über die Stunde der Versuchung, die da kommen wird, über den ganzen Weltkreis, um zu versuchen, die so auf Erden wohnen. Und lese noch einmal aus Matthäus 24, diesmal aber die Kapitel 5, die Verse 15 bis 36. Matthäus 24 von 15 bis 36. Wenn ihr dann den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, an heiliger Stelle stehen seht, der Leser merke darauf, dann sollen die, welche sich zur Zeit in Judäa befinden, aufs Gebirge flüchten. Wer sich gerade auf dem Dach des Hauses aufhält, der soll nicht erst hineingehen, um etwas aus seinem Haus herauszuholen. Wer auf dem Acker beschäftigt ist, der soll nicht noch einmal umkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den schwangeren Frauen und stillenden Mütter in jenen Tagen. Betet nur, dass eure Flucht nicht zur Winterszeit und nicht am Sabbat erfolge. Denn in jenen Tagen wird eine so große Drangsal sein, wie sie noch nicht da gewesen ist von Anfang der Welt an bis jetzt und wie sie auch nicht wiederkommen wird. Ja, wenn diese Tage nicht von Gott verkürzt würden, so würde kein Mensch Rettung finden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Wenn euch dann jemand sagt, hier ist Christus oder dort, so glaubt ihm nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so gehet nicht hinaus. Oder er ist drinnen in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin den Himmel erleuchtet, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Aasgeier. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird sich die Sonne verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Bewegung geraten. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden wehklagen und des Menschensohn kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Macht und Herrlichkeit. Er aber wird seine Engel aussenden, mit lautem Posaunenschall, die seine Auserwählten von den vier Windrichtungen sammeln, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Der Feigenbaum sei euch ein Gleichnis, an dem ihr lernen könnt. Wenn der Saft in die Zweige steigt und Blätter treibt, so erkennt man daran, dass der Sommer naht. So auch ihr, wenn ihr das alles einseht, so erkennt daran, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Vor einigen Monaten, liebe Geschwister und Freunde, hatte ich eine Versammlung in einem kleinen Ort. Es waren viele Leute versammelt. Und nun kam wieder einmal so die heilige Verantwortung über mich, wie es öfter mal geschieht, wenn ich über die Endzeit sprechen möchte. Und mir war das so, dass wir in einer sehr ernsten Zeit leben und die Gläubigen, vor allem die Gotteskinder, in ernstlicher Weise darauf aufmerksam machen müssen, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Ich sprach dann über die Möglichkeit eines dritten Weltkrieges. Ich stehe da nicht allein mit der Annahme, dass es noch einmal ein weltweiter Krieg geben könnte, das lehren und sagen viele Brüder. Ich betone aber, wenn ich hier meine Ansichten sage, dann habe ich keine komplette Lehre über die Endzeit. Und mir geht's auch nicht um sensationellen Zeitangaben. Ich weiß weder Tag noch Stunde. Es steht hier ausdrücklich geschrieben, dass das auch die Engel nicht wissen. Und er selber, der Herr Jesus, sagt wenigstens, was die damalige Zeit betrifft, wo er noch nicht erhöht war, dass er das auch nicht wüsste, sondern allein der Vater im Himmel. Deshalb möchte ich keinen Tag und keine Stunde angeben, sondern wenn ich überhaupt über dieses Endzeitthema nun in beiden Abenden zu euch spreche, dann aus dem einen Grund, dass wir uns bereit machen sollen. Was nützt es uns, wenn wir die genaue Reihenfolge von diesen Ereignissen aufzählen können und aber innerlich doch nicht bereit sind? Es ist doch viel besser, dass wir nicht so genau wissen, wie das der Reihenfolge nach alles kommen wird, sondern dass wir jederzeit bereit sein müssen. Das war immer wieder der Grundton in den Endzeitreden Jesu Christi. Wachet und seid bereit, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommen wird. Nun sprach ich darüber, wenn tatsächlich noch einmal ein dritter Weltkrieg kommen sollte, der würde höchstwahrscheinlich nicht so lange dauern wie die anderen und würde an Grausamkeit und Schrecklichkeit alles Dagewesene weit übertreffen. Wenn man die Propheten so liest, von dem Chaos, von der Katastrophe in der Endzeit, dann kann man schon sehr innerlich bewegt sein. Und ich riet den Geschwistern dort, sie möchten doch allen Fleiß daran setzen. Sie möchten sich doch von allem lösen lassen, was irdisch und was vergänglich heißt. Im Jona steht doch geschrieben, die da halten an dem Nichtigen, verlassen ihre Gnade. Als ich fertig war, stand der Leiter jener Gemeinde dort auf, ein lieber Bruder, den ich sehr schätze, und war ziemlich angegriffen von dem Gehörten und ich merkte, es hat ihn sehr bewegt. Man sah es ihm förmlich an. Dann stand er auf und sagte, Geschwister, was uns Bruder Wegner heute Abend gesagt hat, von dem bin ich auch überzeugt. Ich glaube, dass wir vielleicht schneller einen dritten Weltkrieg haben könnten, als uns alle lieb ist. Aber, fügt er hinzu, ich glaube auch, dass wir als Gläubige dann nicht mehr da sein werden, sondern vom Herrn entrückt. Ich füge hinzu, das hätte ich auch sehr gerne. Mir wäre das auch recht. Bevor es richtig losgeht, bevor diese Nacht kommt, da niemand wirken kann, die Stunde der Versuchung über den ganzen Erdkreis, um zu versuchen, alle, die hier wohnen auf Erde. Wenn ich vorher mit einigen Gläubigen entrückt wäre und ich durch das Ganze gar nicht hindurchgehen müsste. Ich befürchte aber, dass wir noch durch so manch ein Problem hindurchgehen werden müssen. Über die Gläubigen des Neuen Testamentes muss so etwas Ähnliches wie eine Erntehitze kommen, damit sie reif werden, um eingesammelt zu werden in die himmlische Scheune. Auch das Böse wird nicht eher gerichtet, als bis es ausreift. Und das Böse wird ausgereift sein, wenn das Kind des Verderbens kommen wird. Der Mensch der Sünde. Es muss zuvor offenbar werden, der Mensch der Sünde. In Thessalonich war eine etwas, nun lasst mich das ruhig mal so nennen, eine etwas übertriebene Erwartung bezüglich der Wiederkunft Jesu Christi. Man lehrte dort vielleicht, er könnte jeden Augenblick kommen. Es könnte in den nächsten Tagen sein. Und in der Gemeinde, dort war eine große Erwartung. Da war eine Liebe, wie es im Petrusbrief geschrieben steht. Den ihr liebet, obwohl ihr ihn nicht sehet. Und manche ängstliche Gemüter mögen auch beunruhigt worden sein. Vielleicht sind Stimmen laut geworden, das kann ich dort so entnehmen, dass der Tag Jesu Christi schon gewesen sei. Es gibt ja auch in unserer Zeit Menschen, die behaupten, Jesus Christus wäre 1914 wiedergekommen. Ohne Zweifel ist die Jahreszahl 1914 eine sehr entscheidende Jahreszahl. Von dem Zeitpunkt an ist die Ruhe, ist der Friede von der Erde genommen. Und es hat immer wieder Kriege gegeben. Aber dann tritt der Apostel Paulus dort auf und schreibt den Thessalonicher und sagt ihnen, lasset euch nicht beirren und nicht beunruhigen, dass der Tag des Herrn vorhanden wäre, selbst wenn man euch Schriften vorlegen würde, als von uns geschrieben, denn der Tag des Herrn oder der Herr kommt noch nicht, es sei denn, dass zuvor offenbar werde, also weltweit sichtbar werde, der große Abfall, von dem wir ja gestern Abend gesprochen haben. Und zuvor offenbar wäre das Kind des Verderbens, der Mensch der Sünde. Das Böse reift aus und findet seine volle Ausreifung im Antichristen. Es gibt also verschiedene Entrückungslehren in unserer Zeit. Die einen sagen, wir werden vor der Trübsalzeit entrückt. Und manche meinen noch ziemlich vorher, es könnte jeden Tag sein, man müsste sehr, sehr wachsam sein. Ich bin manchmal auch schon geängstigt worden darüber und ich sprach mit Gotteskindern, die fühlten bei sich, also wenn es heute wäre oder wenn es morgen wäre, na, ich weiß nicht, ob ich dabei wäre. Es gibt eine gewisse Beunruhigung und andere sagen, in der Mitte der Trübsalzeit heraus würde die Entrückung stattfinden. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nach der großen Trübsal, wenn Jesus wiederkommen wird und die erste Auferstehung stattfinden würde, dann würde auch die Gemeinde Jesu Christi entrückt. Nun möchte ich meine Meinung dazu sagen, ihr Lieben. Weder noch. Ich glaube nicht, dass die Gesamtgemeinde vor der Trübsal entrückt wird. Ich glaube auch nicht, dass sie während der Trübsal plötzlich herausgeholt wird. Und ich glaube auch nicht, dass sie erst am Ende herausgeholt wird. Warum ich das meine, das möchte ich euch erklären heute Abend. Wie gesagt, das ist meine Überzeugung. Ich streite nicht darüber. Und wenn ich diese Verkündigung habe in diesen Abenden, dann nur, das will ich noch einmal betonen, dass es gewiss ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und gewiss ist es auch, dass eine Entrückung stattfinden wird. Das steht ganz klar in der Bibel geschrieben. Aber wann der Zeitpunkt ist das große Problem. Wenn ich doch darüber rede, ihr Lieben, dann, ich sag's noch einmal, nur deshalb, damit wir bereit wären, denn das ist das Allerwichtigste. Das ist der Grundton über diese Endzeitwahrheiten. Nun las ich in unserem Textwort, Wenn ihr dann sehen werdet, ja wann denn dann? Wenn ihr sehen werdet, nachdem die Liebe bei den meisten erkaltet ist, wenn die Abkühlung stattgefunden hat unter den Gläubigen, wenn bei vielen das Liebesfeuer des Heiligen Geistes nicht mehr brennt, wenn sie lau geworden sind im Gebetsleben, wenn der Eifer nicht mehr so da ist, wenn ihr dann sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, dass er steht an der heiligen Stätte. Wer? Der Antichrist. Dann merket auf, dann fliehe alles, was im Lande Juda ist, auf die Berge. Also dann kann nur noch die Flucht helfen. Wird also der Antichrist an heiliger Stätte stehen? Was für eine heilige Stätte ist da gemeint? Ich bin wiederum überzeugt davon, dass noch etwas für die Basis, was die Wiederkunft Jesu Christi betrifft, geschehen muss in Jerusalem. Denn im Thessalonicher Brief wird uns ja dann weiter gesagt, dass er, der Antichrist, sich erheben wird über alles, was Gott oder Gottesdienst sei. Er überhebt sich über alles, dass er sich sogar setzt in den Tempel Gottes und gibt sich aus, er wäre Gott. Das ist Gräuel der Verwüstung in den Augen des lebendigen Gottes. In der Zeit der Apokryphen hat es einen Mann gegeben, der wird als Vorläufer des Antichristen bezeichnet. Das war Antiochus Epiphanes. Man hat berichtet, dass dieser Mann das Heiligtum, den Tempel der Juden, entweiht hatte, dass dort Hurerei getrieben worden ist und dass man dort Schweinefleisch geopfert hat. Das war von den Juden abgelehnt. Nur um die Juden in ihren Gefühlen und in ihren inneren Empfindungen zu verletzen. Und in jener Zeit begann auch ein schreckliches Massenmorden unter den Juden. Also wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, dass er, der Antichrist, steht an heiliger Stätte, dann merke auf, dann fliehe, wer im Lande Judäa ist. Und dann untermalt Jesus das sogar noch, wenn jemand auf dem Dache seines Hauses ist, wir müssen dann die Flachdächer in jenen Breiten erinnern. Ich kann mich gut noch daran erinnern, ich war denn in den Breiten dort. Der steige nicht zuvor herab, um noch irgendetwas aus seinem Hause mitzunehmen. Er soll sofort fliehen ins Gebirge. Und wenn jemand auf dem Felde ist, es könnte Abend werden, kühl werden, der kehre nicht hinein in sein Haus, noch um einen Mantel mitzunehmen. Er soll so schnell wie möglich fliehen. Warum? Denn es wird alsdann, wenn das Zeichen des Gräuels stehen wird im Tempel, es wird dann alsdann eine Trübsal sein, wie nie eine vorher war und wie auch hernach keine geschehen wird. Das wird uns so ausdrücklich gesagt und ich will das auch so schlicht und einfach in eure Herzen hineinrufen, wenn wir der Zeit entgegengehen, dass es uns so richtig innerlich bewusst wird. Wenn uns schon jetzt der Daniel hier angedeutet worden ist durch den Herrn Jesus, dann steht dort auch noch vermerkt, dass er einen Bund schließen wird, der Antichrist. Und daher wissen wir einen Bund mit Israel. Das Nahostproblem ist ja bis zur Stunde noch nicht gelöst. Aber ich befürchte, dass dieses Problem nicht gelöst werden wird. Das wird erst gelöst werden durch den Antichrist. Und das wird sogar eine Scheinlösung sein. Eine gewaltige List des Feindes. Ich betone aber, es geht hier nicht um Israel allein, sondern es geht, wie wir gehört haben, um die Auserwählten. Dreimal stand in unserem Text, von den Auserwählten geschrieben. Ich glaube auch nicht, dass der Antichrist plump kommen wird und wird erklären und sagen, so, ich bin jetzt der Antichrist. Jetzt geht's los. Das wird eher so sein wie im Braunen Reich. Ich kann mich gut erinnern, mein Vater hat mir es öfter erzählt, auch mein Schwiegervater sagt immer wieder davon, welche Notzustände wir damals hatten. Da gab es kaum was zu essen, das Geld war derart entwertet, dass man für eine Pfund Butter Millionen hinlegen musste, große Arbeitslosigkeit war und Unsicherheit auf allen Gebieten. Und dann stand Hitler auf, hat eine Ansprache gehalten in München und Hunderte waren begeistert. Und die Nationalsozialistische Partei trat in Erscheinung. Und später, ich erinnere mich noch sehr gut, als er dann sprach, dann fing an, eine ganze Nation Heil zu schreien, von einem Menschen Heil zu erwarten. Und er hatte auch Ordnung gebracht, er hatte Arbeit gebracht. Und es war positiv, was dieser Mann am Anfang geleistet hat. Der hat nicht erklärt, passt auf, wenn ich drankomme, dann geht 7 oder 6 Millionen Juden an den Kragen. Und 55 Millionen Menschen werden ins Verderben gerissen. So ist er nicht aufgetreten. Der hat Ordnung geschafft, er hat sich das Vertrauen erworben seines Volkes und zum Teil in manchem Ausland noch. Und dann ging es plötzlich los und war so schrecklich und so entsetzlich. So wird auch der Antichrist sich Verdienste machen. Die Menschheit wird ihm zujubeln. Sie wird begeistert sein. Und auch die Juden werden von ihm begeistert sein. Wisst ihr, warum dass ich das meine? Weil Jesus an einer Stelle gesagt hat, ich komme zu euch in meines Vaters Namen, aber ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, was werdet ihr mit ihm tun? Den werdet ihr annehmen. Also das Volk Israel wird leider, leider den Antichristen annehmen. Und jetzt sage ich noch einmal etwas, das uns ganz stark an das erinnern soll, was ich gestern Abend gesagt habe. Ich befürchte nicht nur, dass die Juden ihn annehmen werden, sondern leider, leider vielleicht sogar die gesamte christlich-religiöse Welt. Und dass es tatsächlich am Ende so etwas Ähnliches wie eine Hure Babylon geben wird. Jetzt erschreckt nicht, sagt nicht der Bruder Wegner, der gehört zu der Wachturmgesellschaft. Da gehöre ich nicht hin. Ich gehöre nirgends hin. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieses prophetische Bild am Ende dastehen wird, das Tier mit den 7 Häuptern und mit den 10 Hörnern, das antichristliche Tierreich. Und die Hure Babylon wird auf diesem Tier reiten. Also das Tier wird die Hure Babylon, die Vereinigte Weltkirche tragen und die Vereinigte Weltkirche wird dieses Tier leiten. Die Politik wird die Religion zu ihrem Bundesgenossen machen und die Religion wird die Politik zu ihrem Bundesgenossen machen. Deshalb im geistlichen Sinne die Hurerei. Nun ist die große Streitfrage, wer ist die Hure Babylon? Es fällt mir schwer. Es kann sein, ich ernte Widerspruch ein. Ich will es aber mutig und offen aussprechen. Ich glaube nicht, dass es die katholische Kirche ist. Nicht, dass es die evangelische Kirche ist. Ich befürchte, es werden sie alle sein. Nur eine einzige Gruppe nicht. Und das sind die Auserwählten. Du kannst nur bewahrt werden vor den Irrtümern der letzten Zeit, vor dieser schrecklichen psychologischen, weltweiten Verführung, wo die gesamte Menschheit hysterisch mit einstimmen wird und einem einzigen Menschen Heil zurufen wird. Dazu kommt der falsche Prophet, der Wunder tut, große Zeichen und Wunder und macht, dass alle verführt werden, groß und klein, hörst du, alle, groß und klein, nur die Auserwählten nicht.
um dieses Tier anzubeten. Die Bibel liegt aber hier in der Verkündigung ganz klar, liebe Geschwister. Jeder, der das Mahlzeichen oder das Erkennungszeichen des Antichristen annehmen wird, wird geworfen werden in den feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Da kann keiner sagen, ich mache nur zum Schein mit. Das geht dann nicht. Jeder, der das Mahlzeichen annehmen wird, wird geworfen werden in den feurigen Pfuhl. Warum ist es denn aber so schwer am Ende? Warum solch eine harte Entscheidung? Alles drängt in die Entscheidung an diesem Ende, ihr Lieben. Die Menschheit muss sich entscheiden, ob sie Jesus Christus haben möchte oder ob sie den Antichrist haben möchte. Und wer seine persönliche Entscheidung für Jesus Christus hinausschiebt, wird leider, leider in den Irrtum der Endzeit verfallen. Nun, glaube ich also, wird ein Tempel gebaut werden. Und wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede, die erste Halbzeit, die ersten 3,5 Jahre des antichristlichen Zeit, wird so scheinen als Friede und Fortschritt. Man wird ihm zujubeln und wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie der Schmerz ein schwangeres Weib. Es ist wichtig, dass wir einigermaßen eine biblische Vorstellung haben. Wenn's auch, ihr Lieben, jetzt nicht in dem Sinne ein perfektes Bild ist, aber wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, dass er, der Antichrist, steht an heiliger Stätte, dann passt auf, dann fliehe auf die Berge. So glaube ich also nicht daran, dass die Gemeinde Jesu Christi vollständig vorher entrückt wird oder in der Zwischenzeit oder hernach, sondern ich glaube, dass die Gemeinde Jesu Christi in 3 Möglichkeiten in der Endzeit hineingedrängt werden wird. Und die möchte ich nun mal nennen. Die eine Möglichkeit ist die Entrückung. Direkt vor den Zornschalengerichten, die beginnen in der Mitte der antichristlichen Zeit. Die letzten 3,5 Jahre der antichristlichen Zeit, wo die totale Nacht ist, wo niemand wirken kann. Wo dann auch die Zornschalen Gottes hereinbrechen werden über die Menschheit. Und die Verheißung an Philadelphia, die weil du hast bewahrt, das Wort vom geduldigen Warten auf mich, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und an jene Lukas-Stelle, wo Jesus sagt, so wachet und betet, dass ihr würdig werden möget, diesem allem zu entfliehen. In Offenbarung 19 wird die Wiederkunft Jesu Christi auf dem weißen Pferd beschrieben. Er, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert herausgeht. Und ihm folgte das Heerlager der Heiligen vom Himmel her. Davor steht aber geschrieben, dass die Hochzeit des Lammes sei. Daher glaube ich, dass bräutlich gesinnte Seelen bewahrt werden vor den Zorngerichten. Im Thessalonicher Brief und in Römer 5 steht geschrieben, Gott hat uns nicht bestimmt, Luther übersetzt Zorn, das heißt richtig übersetzt, andere übersetzen es meistens richtig, Gott hat uns nicht bestimmt für die Zorngerichte, sondern durch Jesus Christus Errettung zu finden. Jesus Christus hat eine Errettung für die letzte Zeit. Also 3 Möglichkeiten. Entweder Entrückung oder Flucht mit Bewahrung von Gott hindurchgebracht und hindurchgetragen und dann am Ende oder die 3. Möglichkeit Märtyrer. Ich sehe das auch aus Offenbarung 12 heraus. Von der Frau, die schwanger ist in Kindsnöten und einem männlichen Sohn das Leben schenken soll. Aber der Drache vor ihr steht, auf dass, wenn sie gebären würde, er ihr Kind fräse. Aber sobald das Knäblein geboren sein wird und ehe der Drache zugreift, wird das Knäblein entrückt. Das Knäblein, das dazu bestimmt ist, die Heiden mit eisernem Stabe zu weiden, der Leib Jesu Christi, die Entrückungsschar der Endzeit. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das Weib selber muss fliehen und wird bewahrt und hindurchgetragen werden. Sie floh vor dem Drachen, wird hindurchgetragen werden, 3,5 Jahre. Dann kommt somit die Frage auf uns zu, wird mich Gott bewahren können vor dieser schrecklichen Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird? Dann muss ich aber bereit sein. Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die anderen müssen fliehen. Und wie ernst sagt Jesus, bittet aber, sagt es ausdrücklich, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter. Also wir sehen, es wird ein großes Fliehen werden. Manch einer muss heraus aus dem bequemen Leben. Manch einer muss dann das, was ihm wichtig und lieb ist hier auf dieser Erde, muss es zurücklassen. Aber besser ist, du bist jetzt schon gelöst und der Herr Jesus kann dich jetzt schon frei und losmachen von allen Bindungen hin zur sichtbaren Welt. Also vergessen wir es nicht. Es wird eine Trübsalzeit sein, wie vorher nicht gewesen ist. Und der Beweis dafür, dass nicht alle entrückt werden vorher, lese ich da drin, dass geschrieben steht, wo diese große Trübsalzeit nicht würde verkürzt werden, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen ist diese große, schwere Trübsalzeit verkürzt. Daraus kann ich ersehen, dass während dieser großen Trübsalzeit noch Auserwählte hier auf dieser Erde sind. Also kann es nicht richtig sein von der Bibel her, dass die Gesamtgemeinde vorher entrückt wird. Ich glaube aber daran, dass eine Entrückung stattfinden wird. Aber nur die bereit sind. Wir leben deshalb in einer sehr, sehr ernsten Zeit, liebe Geschwister. Jetzt möchte der Heilige Geist wirken. Er möchte uns lösen von allen sichtbaren Bindungen. Von der Erde reiß mich los. Mache meinen Glauben groß. Gib mir einen treuen Sinn. Nimm mich ganz mein Jesus hin. Ich erlaube mir deshalb die Frage heute Abend. Bist du Jesus ganz hingegeben? Oder gibt es bei dir noch Bindungen zur sichtbaren Welt? Hast du irgendetwas hier auf dieser Erde noch mehr lieb als Jesus Christus? Gott möge uns helfen, ihr Lieben, dass diese Bindungen los sind. Wir wollen es dem Heiligen Geist erlauben, dass er den Finger auf all die Punkte legt in unserem Leben, die uns noch an diese Erde binden. Das zweite Mal, wo von den Auserwählten die Rede ist, wenn sie dann zu euch sagen werden, also in der großen Trübsal, siehe, hier ist Christus, so glaubet's nicht. Ja, warum denn nicht? Das hängt mit Irrlehre der letzten Zeit zusammen. Denn in diesen letzten 3,5 Jahren wird der Antichrist versuchen, den Juden den gar auszumachen, aber nicht nur den Juden, sondern allen Gläubigen. Sie sind ihm im Weg. Und sie sind ihm so im Weg, dass er sie auf die Seite schaffen möchte. Und deshalb werden Stimmen laut werden, er ist in der Wüste, so gehet nicht hin. Und dann erklärt uns Jesus Christus, wie seine Wiederkunft sein wird. Wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet hinüber zum Westen am Firmament. So wird die Wiederkunft Jesu Christi sein. Ich sage es noch einmal. Dass in den Irrtum verführt würden, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Nur die Auserwählten werden nicht verführt werden. Sicher ist die Kunde auch zu euch hierher gedrungen, dass es in den letzten Jahren schon einmal so etwas Ähnliches gegeben hat. Da ist ein Mann aufgetreten, und zwar von Indien kam der herüber, hat auch in verschiedenen Städten in Deutschland Vorträge gehalten. Er hat sehr bewegende Vorträge gehalten und hat Kranke geheilt und, wie es schien, im Namen Jesu Christi. Es ist mir bekannt, dass tatsächlich Kranke gesund geworden sind durch seinen Dienst. Aber dann trat dieser Mann plötzlich auf und erklärte seinen Zuhörern, seinen Anhängern, Gott hätte ihm geoffenbart, dass er der Brautführer Jesu Christi sei und er den Auftrag hätte, die Braut Jesu Christi nach Indien zu führen. Und dort würde Jesus Christus hinkommen und seine Braut dann dort von Indien holen. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich leider persönlich solche Leute kenne, die diesem Irrtum anheimgefallen sind. Es waren Leute, denen die Wunder wichtiger waren als Jesus. Bitte, wir glauben an Wunder. Wir beten mit Kranken. Ich habe in meiner Familie viel Wunder erleben dürfen. Es hat gleich bei unserer Bekehrung angefangen. Meine Mutter war so sehr asthmaleidend. Wenn die einen Berg hoch ist oder eine Treppe hoch, dann musste die keuchen. Dann blieb sie oben stehen und rang nach Luft. Es war eine Quälerei. Es konnte einem richtig leid tun, wenn man die Frau sah. Und als sie ihr Herz dem Heiland geschenkt hat, es war in der Zeit, wo ich das auch tun durfte, da war solch eine Freude in unsere Familie gekommen. Ein Loben und Danken, ein Beten, Heilsgewissheit war in unser Herz gekommen. Und erst nach 3 Tagen, sagt sie, wisst ihr, was passiert ist? Ich merke das erst jetzt. Mein Asthma ist weg. Das war vor etwa 28 Jahren. Die hat seither nie wieder Asthma gehabt. Meine Frau hat eine wunderbare Heilung erlebt, war von den Ärzten aufgegeben. Ich habe dabei natürlich eine weniger schöne Rolle gespielt. Ich war mit meinem menschlichen Eifer dahinter gekommen. Ich hatte gebetet und gefastet und wollte, wenn ich mit ihr bete, dann sollte das Wunder geschehen. Aber Gott hat mich schön zappeln lassen, ihr Lieben. Ich musste erstmal meine Unfähigkeit sehen. Ich musste erkennen, dass es nicht auf meinen Willen, nicht auf meinen großen Glauben ankommt, nicht auf mein vieles Fasten ankommt, sondern auf meinen großen Heiland ankommt, den ich habe. Und wo der Arzt sie aufgegeben hat, da wurde sie plötzlich geheilt. Meine Oma hat eine wunderbare Heilung erlebt und in dem Dienst, den ich tun darf, hat Jesus in mannigfaltiger Weise Kranke geheilt. Ich möchte kein Angeber sein, ich bin in der glücklichen Lage, tatsächlich Adressen anzugeben, wo das wirklich geschehen ist. Lob und Dank. Also wir sind für Wunder und wir glauben, dass Jesus Gebete erhört. Aber bei jenem Mann, da war es doch ein Irrtum. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Dann sind diese lieben Leute diesem Ruf gefolgt und es sind einige hundert, die dann plötzlich mit Charterflugzeugen nach Indien ausgereist sind. Und dort haben sie auf den Bräutigam gewartet. Manche hatten sogar einen kriminellen Abgang noch. Die haben die Ersparnisse der Familie abgehoben vom Bankkonto und haben ihre Angehörigen zum Teil zurückgelassen und sind ausgewandert. Solche schreckliche Dinge. Seht ihr, Liebe. Und nun warten sie seit Jahren dort. Nun gibt es kein Essen mehr, das Geld geht zur Neige und Läuse und Flöhe kommen. Einige sind krank geworden und einige wenige sind auch schon zurückgekehrt. Also passen wir auf, wenn sie sagen werden, hier ist Christus, dann glaubt's nicht, dann geht nicht hin. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann kann ich hier bei euch sein oder zu Hause oder in Palästina. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich bereit bin, dass ich bei ihm bin. Denn er wird senden seine Engel, mit einem gewaltigen Posaunenstoß vom Himmel herab. Und seine Engel werden kommen, und was werden sie tun? Seine Auserwählten werden sie versammeln werden. Ich nenne das immer die letzte Versammlung. Ich möchte gerne bei dieser letzten Versammlung dabei sein. Oh, das bewegt mein Herz so. Möge es mir aber nicht so gehen, wie jene Mädel, das einen Traum gehabt hat und im Traum die Entrückung erlebt hat. Und dann merkte sie plötzlich, sie hörte einen Posaunenton. Und dann war sie ja so leicht und dann merkte sie, es war ein Traum, wie sie plötzlich emporgehoben wurde. Sie merkte, die Erdenschwere würde weggenommen und sie schwebte dem Himmel entgegen und da war ein herrliches Licht und dann sah sie auch bei anderen so und dann ging's mit ihr in die Höhe und dann plötzlich auf einmal ging's nicht weiter mehr. Und bei den anderen ging's weiter, aber bei ihr ging's nicht mehr. Da hängt etwas und da blickt sie zurück. Dann sah sie einen Faden, einen langen Faden. Und dann fiel es ihr, im Traum fiel es ihr ein, dass sie so eine ganze Rolle Faden in der Firma gestohlen hatte. Da war ein Diebstahl noch nicht geordnet. Ich glaube an eine Entrückung. Wann sie ist, darüber kann ich keine sensationellen Angaben machen. Aber ich möchte dich bitten, wenn der Heilige Geist heute Abend in deinem Leben Dinge aufzeigt, geh drauf ein, ob sein Ordnen ist Menschen gegenüber, ob sein Ordnen ist Gott gegenüber, geh drauf ein. Jener Augenblick ist etwas so Gewaltiges, dass der Heilige Geist schon seit Jahrhunderten auf jenen Augenblick hinwirkt und hinarbeitet. Also die Verführung wird sehr groß sein. Warum? Weil eine Macht da ist. Die möchte nicht haben, dass du dieses wunderbare Ziel erreichst. Unter viel Gebet und Bibellesen ist mir auch klar geworden, warum. Warum möchte der Teufel nicht, dass du dieses Ziel erreichst? Warum soll ich dieses Ziel nicht erreichen? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Er ist jetzt der Beherrscher dieser Weltzeit. Wie nennt ihn Jesus? Es kommt der Fürst dieser Weltzeit und hat nichts an mir. Und er weiß, wenn Jesus wiederkommt und mit den Seinen, mit den Gliedern seines Leibes vereinigt sein wird, dann wird Jesus Christus die Macht hier auf dieser Erde übernehmen. Und dazu bist du und dazu bin ich berufen. Und das möchte der Teufel nicht haben. Er hat eine große Wut. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Deshalb setzt er sein Alles dran, damit du gehindert würdest, dieses Ziel zu erreichen. Ihr Lieben, diese Endzeitwahrheiten sind mir so groß und so wichtig geworden. Dann sind wir beim dritten Punkt. Er wird sammeln durch seine Engel, seine Auserwählten von einem Ende des Himmels hin zu dem anderen. Dreimal steht Auserwählte dabei. Ihr Lieben, Entrückung gibt's. Es hat schon Entrückungen gegeben. Ich verweise auf Elia, ich verweise auf Henochin und Mose, ein wunderbares Symbol für die Erstauferstehung. Mose ist ja gestorben, aber er war dennoch auf dem Berg der Verklärung. Er war nicht mehr im Hades. Moses, ein Symbol für die erste Auferstehung. Henoch und Elia, ein Symbol für die neutestamentliche Entrückung. Und siehe, ich sage euch ein Geheimnis, spricht der Apostel Paulus, wir werden nicht alle entschlafen, sondern zur Zeit der letzten Posaune, ihr Lieben. Wenn die Toten auferstehen werden in Christus, denn sie werden auch, erst werden sie auferstehen und danach wir, die wir übrig bleiben, werden nicht entrückt werden, sondern erst verwandelt werden. Gott möchte uns verwandlungsfähig machen. Dann werden wir samt ihnen dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Wenn Jesus offenbar werden wird, dann werden wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Willst du darauf eingehen?
möchtest du dem Heiligen Geist Raum schaffen, denn der uns dazu bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den Heiligen Geist gegeben hat. Ich glaube nicht, dass ohne die Wirksamkeit des Heiligen Geistes man zubereitet werden kann auf jenen wunderbaren und gewaltigen Tag. Deshalb nochmal Epheser 4, Vers 30, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt seid, auf den Tag der völligen Erlösung. Dass der Heilige Geist sein Werk in uns tun kann, ist von größter Bedeutung. Wenn er ständig betrübt wird, dann zieht er sich zurück und kann uns nicht vollenden. Wie oft steht in der Bibel, er hat das gute Werk angefangen, er wird es vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Schön wäre es, wenn wir uns dort alle bei ihm treffen würden. Ob nun eine Entrückung vor der Zornschalengerichten gibt und dann die Hauptentrückung nachher, oder ob sie vorher oder in der Mitte oder danach ist, darüber streite ich mit niemand. Ich habe meine Erkenntnis darüber, meine Ansicht. Ich glaube, dass eine Schar entrückt wird, der männliche Sohn. Und ich glaube, dass am Ende, wenn er wiederkommt, die Auferstehung, die erste Auferstehung stattfinden wird und dass die Sammlung seiner Glieder stattfinden wird, dass Auserwählte in der Trübsalzeit noch da sind, habe ich vorhin gelesen, davon bin ich überzeugt, ihr Lieben. Aber das Wichtigste ist unsere Bereitschaft. Amen. Amen. Wollen wir aufstehen und stille werden? Lieber Vater, solche Versammlungen wie diese heute Abend, die zwar aus dem Wort kommen, aber nicht immer für jeden so einfach verständlich sind, möchten uns aber anregen, möchten zeigen, uns andeuten, dass es mehr Dinge gibt, als die wir sehen. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ach, die dich lieben, die rufst du als berufen zu den Stufen. Vor des Lammes Thron will ich eilen, das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Herr, du weißt, die Ungerechtigkeit nimmt so sehr überhand. Diese ganzen Regierungs- und Verwaltungszentren hier, da wird so viel Verkehrtes, Menschliches ausgebrütet, so viel Unrecht über die Erde verbreitet. Wir sehnen uns nach der himmlischen Zentrale. Jerusalem, droben von Golde erbaut, ist dieses die Heimat der Seele der Braut. Ja, dieses allein kann Heimat und Ruheplatz der Seele nur sein. Wirke durch deinen Heiligen Geist. Gib, dass wir forschen in deinem Wort in der Schrift. Den Aufrichtigen lässt du es gelingen. Amen.
Amen.
Mein Wort.
predige mein Wort in rechter Weise. Feuer und wie ein Hammer, der die Felsen zerschlägt.